Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Mit Susanne Lohrweg, schönen guten Tag. Die Grammys, der neue Terrence Malick-Film und die Ästhetisierung der Nazizeit im Pop anlässlich des 75. Jahrestages der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz. Das sind unsere Themen. Basia Balut trägt weder Nazi-Uniform auf der Bühne noch einen zackigen Haarschnitt. Sie gehört zu all den Frauen, die gerade in dem Moment, als die Rockmusik das Zepter an den Rap abgegeben hat, die Gitarre in die Hand genommen haben. Ihr Markenzeichen, die Autoharp. Der neue Song Young Girl hat nichts Martialisches, sondern klingt schwer nach Fleetwood Mac und verträumten 70ern. Ein Skandal im Vorfeld, der für jede Menge Zündstoff gesorgt hat. Die diesjährigen Grammys, die wichtigsten Musikpreise der Welt, standen zunächst unter keinem guten Stern. Denn die erst kürzlich installierte Chefin, Deborah Dugan, wurde kurz vor der Veranstaltung entlassen. Die Hintergründe waren nur am Rande Thema. Im Mittelpunkt stand die 18-jährige Billie Eilish und der überraschend bei einem Helikopterabsturz verstorbene Basketballer Kobe Bryant. Ihm wurde würdig gedacht. Die Sängerin des neuen Bond-Songs, Billie Eilish, die wurde mit Preisen überschüttet. Jens Balzer hat für uns die Grammys verfolgt. Herr Balzer, der Preisregen für Billie Eilish, für ihr düsteres, wunderschönes Album When We All Fall Asleep, Where Do We Go, der war ziemlich erwartbar, aber nicht unbedingt in dem Ausmaß, oder?
Ja, das ist schon erstaunlich. Also sie hat 6 Preise erhalten, darunter 4 in den wichtigsten, also in den Königs- oder Königinnen-Kategorien, Album des Jahres, beste Newcomerin, bester Song, beste Aufnahme. Und ihr Bruder Phineas, mit dem sie ihre Lieder komponiert und produziert, wurde dann auch nochmal ausgezeichnet, nämlich als Produzent des Jahres. Also das ist bemerkenswert, weil, Sie haben es schon gesagt, sie ist 18 Jahre alt, damit die jüngste Künstlerin, die jemals den Preis für das Album des Jahres erhalten hat. Bisher wurde der Rekord von Taylor Swift gehalten, die war seinerzeit 20. Und vor allem ist sie aber der erste Popstar da an dieser Stelle, der seinen Weg zum Ruhm ohne die klassische Musikindustrie gemacht hat. Also sie hat ihre Songs in ihrem Kinderzimmer aufgenommen, über Soundcloud in die Welt geschickt und als sie dann ganz klassisch mal einen Plattenvertrag mit Universal unterzeichnete, war sie längst schon ein Star und auch die Lieder, die man auf dem Album jetzt hört, hat sie allein mit ihrem Bruder aufgenommen, bis ins letzte Detail ein Do-it-yourself-Werk. Ihr Bruder hat das nochmal in seiner Dankesrede betont, dass diese Preise auch ein Zeichen der Ermutigung sein sollen für all die Kids, die da irgendwo draußen in ihren Jugendzimmern sitzen und Musik machen. Das ist das eine Erstaunliche. Und das andere ist irgendwie, dass sie allen, sagen wir mal, so klassischen weiblichen Rollenmodellen vollständig widerspricht. Das ist ein sehr düsteres Album, das sie aufgenommen hat. Und es war auch ein Album, das von einer Sängerin gemacht wurde, die ihren Körper so gar nicht ausstellt, wie man das auch von anderen Grammys-Verleihungen immer gewöhnt war. Also tanzt und rekelt sich nicht auf der Bühne, trägt weit geschnittene, körperverhüllende Bekleidung. Das ist schon sehr erstaunlich, dass sie damit so großen Erfolg hat.
Das verbindet sie ja zumindest auch so ein bisschen mit der anderen ziemlich hochgehandelten Newcomerin des Abends mit Lizzo. Ich meine, die hatte, glaube ich, ein schickes Kleidchen an, die war jetzt nicht so körperverhüllt, aber ansonsten ist sie nicht keine zweite Taylor Swift.
Na, eigentlich war deren Auftritt irgendwie das genaue Gegenteil von Billie Eilish. Lizzo ist tatsächlich also eine sehr dicke afroamerikanische Soul-Sängerin beim ganz klassischen Timbre, die also ganz konsequent und euphorisch und einer gewaltigen Stimme ihre Körperlichkeit und ihre sexuelle Souveränität zelebriert. Einerseits das genaue Gegenteil, andererseits haben sie recht, es ist auch eine Künstlerin, die sich ebenfalls diesen klassischen Rollenmodellen und Schemata der sexuellen Inszenierung entzieht. Die hatte tatsächlich auch im Vorfeld die meisten Nominierungen bekommen. Sie wurde genauso als große Gewinnerin des Abends vorab gehandelt, hat dann aber tatsächlich nur 3 Preise bekommen und die auch eher in weniger wichtigen Kategorien. Dadurch kriegte dann letztlich der Triumph von Billie Eilish und leicht unschönen Beigeschmack, wurde auch gleich auf Twitter etc. kommentiert, weil das weiße Mädchen, ne, die vorher genauso hoch gehandelte schwarze Sängerin, dann so deutlich geschlagen hat.
Es gibt ja immer wieder oder gab ja immer wieder die Kritik bei den Grammys, dass schwarze Künstler und Künstlerinnen es schwerer haben als weiße. Das ist natürlich jetzt Öl auf die Mühlen.
Ja, das hat ja schon dazu geführt, irgendwie, dass Musiker aus dem Hip-Hop ihre Teilnahme oft verweigert haben, also mit den Grammys gar nichts mehr zu tun haben wollten. Es gab hier in dem Jahr auch nochmal ein ganz klares Statement zu dieser Sache, und zwar von Tyler, the Creator, der den Preis für das beste Rap-Album erhielt und auch dann eine wirklich sehr energetische Show zwischen brennenden Häusern gespielt hat, irgendwie während der Gala. Und er hat dann nach der Verleihung zur Presse gesagt, dass er sich natürlich einerseits sehr freue, aber dass es natürlich ebenso natürlich ein Problem sei, dass Leute, die so aussehen wie er, nämlich eben Afroamerikaner, automatisch und aber auch nur in den Kategorien Rap oder Urban nominiert werden. Also egal, welche Art von Musik sie machen und egal, wie grenzüberschreitend ihr Pop-Ansatz ist, und der von Tyler, the Creator, ist wirklich hocheklektisch und sehr, sehr virtuos künstlerisch. Insofern sagt er, sei sein Grammy immer auch so ein vergiftetes Geschenk, also quasi die Analogie zum N-Wort.
Das hat er nachher der Presse gesagt. Gab es denn auch politische Statements auf der Bühne?
Ja, im Vergleich zu den letzten Jahren war da wirklich sehr wenig los. Also es haben sich alle sehr zurückgehalten, und das obwohl oder vielleicht gerade weil es eben diesen konkreten Anlass gegeben hätte, über den sie schon gesprochen haben. Also gerade 10 Tage vor der Show ist die Chefin der ganzen Geschichte, Deborah Dugan, suspendiert worden. Und die hatte den Posten nun gerade bekommen, nachdem im letzten Jahr der damals noch amtierende Grammy-Chef Neil Portnow sich bei der Verleihung mit abfälligen Bemerkungen unmöglich gemacht hatte über Künstlerinnen, die, sagt er, weniger über Diskriminierung jammern sollen, stattdessen fleißiger arbeiten. Jetzt ist eben nach 5 Monaten schon wieder Schluss. Sie sagt, weil sie prominente Akademiemitglieder wegen sexueller Belästigung anzeigen wollte und selber auch belästigt worden ist. Die Gegenseite sagt, alles Quatsch. Das gab eigentlich aber nur eine Stelle, wo jemand darauf zurückgekommen ist während der Show. Also die Moderatorin des Abends, Alicia Keys, hat ein paar Anspielungen darauf gemacht. Gut, das war es aber auch schon damit. Ansonsten war das am Ende schon eine Grammy-Verleihung, von der wenig hängen bleiben wird. Außer dass die meisten Preise der Musikindustrie in diesem Jahr mit Billie Eilish eben an eine Künstlerin gingen, die zeigt, dass man die Musikindustrie eigentlich gar nicht mehr braucht.
Nein, man braucht nur noch ein Kinderzimmer. Musikkritiker Jens Balzer zur Verleihung der 62. Grammys und aus Los Angeles. Und so klingt dann die Musik aus dem Kinderzimmer, mit der Billie Eilish gewonnen hat. Hier ist sie mit Bad Guy. White shirt, now red, my bloody nose sleeping. Tippy toes creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you. Oh, please, I do what I want when I'm wanting to. My soul, so cynical. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy. Just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Your dad type. I'm the bad guy. Terrence Malick wird sehr häufig als J.D. Salinger des Filmbetriebs bezeichnet. Der Autor von Der Fänger im Roggen gab keine Interviews und auch Malick stellt sich eher selten der Presse. Seine Filme gelten als so enigmatisch wie seine Person. Alle Hollywood-Größen wollen dennoch immer gerne mit ihm arbeiten, zuletzt Brad Pitt und Jessica Chastain in Tree of Life. Malick lässt sich viel Zeit zwischen seinen einzelnen Filmen. Jetzt kommt, fast schnell, 9 Jahre nach Tree of Life, ein neues Werk. Ein verborgenes Leben heißt der neue Film. Er erzählt die Geschichte eines österreichischen katholischen Bauern. Hartwig Tegler stellt Terrence Malicks Film Ein verborgenes Leben vor.
Der Titel von Terrence Malicks Film Ein verborgenes Leben ist von der britischen Schriftstellerin George Eliot alias Mary Ann Evans geborgt, die schrieb, dass es um uns viel, viel schlechter stünde, ohne die Menschen, die im Glauben an die richtige Sache ein Leben im Verborgenen geführt hätten und in Gräbern ruhten, die kein Mensch kennen würde. Franz Jägerstätter wurde am 9. August 1943 wegen Wehrkraftzersetzung hingerichtet. Jägerstätter verweigerte den Wehrdienst mit der Waffe und lehnte es ab, den Eid auf Adolf Hitler zu leisten. Basis für Terrence Malicks Drehbuch ist der Briefwechsel zwischen Franz Jägerstätter und seiner Frau Fanny. August Diehl und Valerie Pachner spielen die beiden. Nach seiner Ausbildung als Soldat im Jahr 1940 kommen Franz Jägerstätter, Bauer aus dem in den Bergen gelegenen Dorf St. Radegund nahe bei Salzburg, Zweifel an der Legitimität des Krieges. Franz vertraut sich dem Pfarrer an.
Vater, wenn Sie mich einberufen, dann kann ich nicht gehen. Wir töten unschuldige Menschen, überfallen andere Länder, beuten die Schwachen aus. Und für die Priester sind das alles Helden, Heilige sogar. Diese Soldaten, die das tun. Es wäre schon möglich, die anderen sind die Helden.
Doch die Position dieses Mannes der Kirche gegenüber diesem konsequent Gläubigen ist rein pragmatisch.
Glaubst du nicht, man soll auch die Konsequenzen seines Handelns sehen für die Deinigen? Du wärst sehr wahrscheinlich erschossen.
Ja.
Dein Opfergang würde für niemanden gut sein.
Trotzdem verweigert sich Franz der Teilhabe am mörderischen System, obwohl die meisten aus dem Dorf ihn und seine Frau nun meiden oder beschimpfen, sie quasi verstoßen.
Du kannst nicht Nein sagen zu deiner Rasse und deiner Heimat. Du bist ein Verräter.
Ein verborgenes Leben beginnt mit Bildern der Nazi-Aufmärsche in Leni Riefenstahls Propagandafilm Triumph des Willens und zeigt im Gegenschnitt dann Franz und seine Frau Fanny inmitten einer idyllischen Natur bei ihrer Arbeit auf dem Feld oder auf dem Hof. Der größte Kontrast, der sich vorstellen lässt. Aber Franz lebt in dieser Natur. Er lebt von dieser Natur, auch im geistig-religiös-spirituellen Sinn.
Keine Sorgen schienen uns erreichen zu können. Wir lebten über den Wolken.
Der Widerspruch zwischen der Unschuld und Schönheit der Natur und der Barbarei der Menschen war schon Grundthema in Terrence Malicks Kriegsfilm Der schmale Grat von 1998. Von da an etablierte sich neben der Handlung bei Malick immer konsequenter ein Fluss von Bildern, Musik und dem inneren Monolog der Figuren. Doch mit den folgenden Filmen Night of Cups und Song to Song wurde der Filmemacher auch immer hermetischer. Publikum und Kritik fanden schwer Zugang zu seinen Erzählungen, die sich einer Erklärung oder Verständlichkeit zunehmend verweigerten. Ein verborgenes Leben wirkt jetzt wieder fassbarer, ohne dass Terrence Malick auf seine typischen Stilelemente verzichtet. Das gilt auch für das Ende des Films, wenn Franz und Fanny sich das letzte Mal sehen und Fanny zu ihrem Mann sagt:
Ich liebe dich.
Ich liebe dich.
Was immer du tust.
Was immer du tust. Was auch immer passiert.
Was auch immer passiert.
Das ist kein Satz aus dem Kitsch-Werkzeugkasten des Hollywood-Kinos, sondern radikale Konsequenz der Liebe eines Mannes und einer Frau. Terrence Malick zeigt im letzten Kapitel seines 3-stündigen Films nicht nur das Leiden des Mannes angesichts der Hinrichtung, sondern auch das seiner Frau, die genau weiß, wann ihr Mann unter dem Fallbeil der Nazis stirbt. Dem Bösen, genau das inszeniert ja Terrence Malick in Ein verborgenes Leben, dem Bösen können diese Menschen in dieser historischen Situation nichts entgegensetzen, außer ihre geistige Haltung. Einmal bittet Franz Verteidiger den Verurteilten, einfach nur das Schriftstück zu unterschreiben und damit einfach den Eid auf Hitler zu schwören, dann sei er sofort frei. Franz Antwort: Ich bin ja frei. Ein verborgenes Leben ist das hohe Lied auf die Humanität, den Widerstandsgeist, den Mut und das Gewissen. Terrence Malick ist ein großer Film gelungen.
Thank you.
Schwarze Stiefel, lange Ledermäntel und schneidige Haarschnitte. Die Ästhetik der Nazis wird immer wieder gerne von Musikern und Filmemachern bereitwillig übernommen. Im Kinofilm Jojo Rabbit ist Hitler der beste Freund eines kleinen Jungen. Im Rammstein-Video Deutschland zeigen sich die Musiker als KZ-Häftlinge. In der Amazon-Serie The Man in the High Castle hat Hitler den Krieg gewonnen und in Nordamerika eine hübsche Dependance eröffnet. Was bedeutet diese Ästhetisierung der Nazi-Verbrechen im Pop für das Erinnern an jene Jahre? Zum 75. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz wollen wir darüber mit dem Filmwissenschaftler Markus Stiegläger sprechen, der unter anderem das Buch Nazi-Schick und Nazi-Trash verfasst hat. Herr Stiegläger, rechte Gesinnung wird immer wieder mehr salonfähig, der Antisemitismus nimmt zu und in Filmen ist die NS-Zeit vor allem nur noch Kulisse.
Man muss natürlich sagen, dass für die filmische Darstellung die Nazi-Zeit extrem viel Material bietet. Susan Sontag, also die berühmte linke Intellektuelle aus New York, hat das ja in einem Text schon mal dargestellt. Faszinierender Faschismus nannte sie das und hat im Grunde dieses Elitistische der Nazi-Ästhetik, die speziell in der schwarzen SS-Uniform sich verdichtet, analysieren können. Und das ist etwas, was in Filmen, in Fernsehserien bis heute eine ungebrochene Faszination bietet. Das ist natürlich eine Faszination am Bösen, am schillernden Bösen und etwas, das also quasi nie an Aktualität verliert.
Aber wenn das so zumindest mein Eindruck zunimmt, die Nazi-Symbolik in Mode und Medien, verliert die dann nicht auch ein bisschen den Schrecken?
Ja, es ist meines Erachtens sehr wichtig, dass wir Medienprodukte haben, die sehr klar diese ideologischen Komponenten mitdenken lassen, also die nicht einfach nur eine reine Ästhetisierung schaffen. Sie hatten das Rammstein-Video Deutschland erwähnt. Da gibt es ja einen Teaser, der noch sehr kontrovers diskutiert wurde, wo eben die Band als Häftlinge am Galgen stehen. Das ist in dem fertigen Video ja durchaus doch recht eindeutig. Da geht es ja um eine Selbstbefreiung der Häftlinge aus der Gewalt der Wärter. Und das sind Dinge, die natürlich eine Kontextualisierung schaffen. Genauso Man in the High Castle, die Serie. Es ist dort zwar das Faszinosum da, aber es ist sehr klar, dass es eine Diktatur ist, dass diese Diktatur negativ, menschenfeindlich und menschenverachtend agiert. Und das sind Dinge, wenn man die aus dem Zusammenhang löst, dann gibt es tatsächlich bedenkliche Elemente. Also das passiert in der Popkultur tatsächlich auch, ja.
Aber ist Popkultur wirklich das richtige Medium, um zu erinnern, oder müsste es nicht eigentlich der Dokumentarfilm sein?
Ich würde sagen, das ist ein paralleles Phänomen. Die Emotionalisierung, die in Spielfilmformaten geleistet wird, in Filmen wie Schindlers Liste, wie Die Grauzone und so weiter, bis hin zu ganz aktuellen Produktionen. Diese Emotionalisierung ist etwas, was einen großen Eindruck hinterlassen kann und auch inspirierend oder motivierend sein kann, sich weitergehend mit Dingen zu beschäftigen.
Würden Sie denn sagen, Herr Stiegläger, dass die Ästhetisierung jener Jahre früher ein bisschen subtiler vonstatten ging? Wenn ich jetzt an Filme von Ernst Lubitsch oder Charlie Chaplin denke, waren die an manchen Stellen etwas weniger platt als beispielsweise The Man in the High Castle?
Das ist relativ schwierig, weil diese Filme entstanden ja zur Zeit des Zweiten Weltkrieges, wo man die ganze Katastrophe noch gar nicht absehen konnte. Gerade Der große Diktator ist natürlich ein Film, der aus heutiger Sicht fast schon etwas Verharmlosendes hat. Und man kann sagen, es gibt ja heute noch Varianten. Jojo Rabbit, der aktuelle Film, hat Tendenzen aus einer heutigen Perspektive natürlich weitergearbeitet, die eben Charlie Chaplin auch verfolgte mit seinem sehr humanistisch aufgeladenen Konzept.
Und wie viel Satire ist erlaubt in diesem Bereich? Also wenn ich jetzt an Jan Böhmermann, Haul, Hitler, diese Dinge denke, die er eine Zeit lang im Netz gemacht hat, ist das noch lustig oder ist das einfach nur ein platter Witz?
Ich denke, diese Aktionen sind sehr stark ein Preaching to the Converted. Also das richtet sich an Leute, deren Perspektive eindeutig kritisch schon eingestellt ist. Aufklärerisch ist das auf keinen Fall. Es kann natürlich dazu provozieren, dass man sich weitergehend informiert. Ich denke aber, dass zum Beispiel ein Film wie Als Hitler das rosa Kaninchen stahl, bei einem Familienpublikum, an das er ja gerichtet ist, dass dieser Film mehr auslösen wird als eine Böhmermann-Aktion, ne? Weil er eben eben ein eher grundsätzliches Interesse an Aufklärung dabei hat.
Kommen wir mal ein bisschen weg von dem Mainstream, was ja Filme wie Als Hitler das rosa Kaninchenstahl doch bedienen. Im Bereich der Industrial Noise Music zum Beispiel, da gibt es immer wieder Bilder von KZs, von Nazi-Symbolen, die verweisen auf autoritäre Systeme. Wie muss man sowas verstehen?
Also man muss sagen, dass die ursprüngliche Industrial Culture als eine experimentelle Geräuschmusikkultur ist ja in den 70er Jahren entstanden, gewissermaßen aus dem Spirit des Punk, nur dass sie eben in eine etwas andere Richtung gegangen ist. Die wichtigste Band dieser Art ist Throbbing Gristle aus England und die hatten zum Beispiel als ein Logo quasi den Schornstein aus Auschwitz abgebildet. Das war natürlich zugleich Provokation, wie man sie auch in der Punkkultur findet, aber auch ein Hinweis auf die destruktiven Aspekte der industriellen Kultur. Also Industrial Music war auch benannt nach der finsteren Seite der Industrialisierung und der Musikindustrie auch in gewisser Weise. Und auch die Gleichschaltungstendenzen der Musikindustrie wurden genauso thematisiert, also durch dieses Martialische, durch das Uniformierte und so weiter. Die Todessymboliken spielten dabei tatsächlich eine Rolle und auch der SS-Totenkopf ist da natürlich ein Element, das immer wieder auftaucht.
Pop ohne Tabubruch funktioniert ja an ganz vielen Stellen auch nicht, wäre dann vielleicht auch langweilig, aber dieses Gefühl, dass da vielleicht häufiger in den letzten Jahren Grenzen überschritten werden, würden Sie dem zustimmen?
In der Gothic-Subkultur hat man einige Elektronikprojekte, die mit diesem martialischen und uniformen Gestus und mit dieser Ästhetik einfach nur quasi eine Affirmation, also ein Gefallen erzeugen wollen und gewissermaßen ihr Merchandise daraus bestreiten. Also da würde ich sagen, das ist durchaus nicht ganz geschmackssicher und auch in keiner Weise mit irgendeinem positiven oder gewissermaßen aufklärerischen Effekt verbunden. Es ist natürlich Teil dieses Zeichensystems, wie wir im Gangster-Rap natürlich die Verherrlichung von Gewalt oder auch Sexismus haben. Es ist also eine Art Formenspiel. Das wird möglicherweise vom Publikum als solches auch verstanden, aber es schafft natürlich eine Gewöhnung an Dinge, die hochgradig mit einer historischen Schuld beladen sind.
Und wie sehen Sie das? Ist die Populärkultur in weiten Teilen die einzige Kultur, die vielleicht junge Menschen noch erreicht? Ist das Ihre Form, sich zu erinnern?
Ich denke, dass man tatsächlich populäre Phänomene nutzen muss, um ein Bewusstsein für historische Phänomene und speziell auch so wichtige und einflussreiche aufrechtzuerhalten. Ich denke, es ist wichtig, weil man auf die Weise überhaupt einen Zugang bekommt zu einem großen Publikum. Also Popkultur ist ein solcher Zugang. Man muss ihn nur verantwortungsvoll, also als Künstlerin und Künstler verantwortungsvoll bedienen. Wenn man das nur ausbeutet, also filmisch oder auch musikalisch und so weiter, dann ist das Gegenteil. Das wäre dann ein verantwortungsloser Umgang, der, wie ich sagte, diese Art Gewöhnung an eine Ästhetik des Todes und des Untergangs schafft, die aber niemandem mehr hilft.
Der Filmwissenschaftler Markus Stiegläger über die Ästhetisierung der NS-Zeit im Pop. Wir haben noch länger mit ihm gesprochen in der XL-Version des Korso-Gespräches, unter anderem über die slowenische Band Laibach und über die Verantwortung von Popkultur im Rahmen der Debatte. Das war Corso Kunst und Pop. Nach den Nachrichten übernehmen die Kollegen von Medias Res und sie sprechen unter anderem über Dokumentarfilme über den Holocaust. Und am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Susanne Durweg. Danke fürs Zuhören.